Also, Tommy, ich muss dir sagen, ich bin echt froh, dass der Moski noch lebt. Also, weißt du, nach der letzten Folge? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich froh. Weil der hat mir am Anfang der Folge hat er mir gesagt, dass der wirklich sich die 6 Stunden Rebel Moon hat getan. Aber wir haben ja schon dann gesagt. Und er hat wirklich, ich weiß nicht, ob er bleibende Schäden hat. Ich muss mal schnell hören, Moski, hast du bleibende Schäden davon? Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht seit der letzten Folge.
Es zuckt mir ein bisschen in den Augen. ich habe vorhin Tommy erzählt, ich habe am Wochenende noch Clockwork Orange geschaut. Ich habe fast so wie dort der Anger müssen dort hocken, wo es mir die Augen eben so aufheben.
Ja, ja, ich weiß.
Mit den Klammern drinnen. Genau, dass ich das habe geschafft mit dem Rebel Moon.
Ja, aber du lebst noch, ich finde das wirklich, haben wir wirklich Sorgen gemacht. Also wirklich, ich wollte den Spitex anrufen und im Notfall und weiss nicht was alles. Aber nein, aber wir haben Glück gehabt, wir haben es ja dann schon gesagt. Du hast ja dich können wie rehabilitieren oder wir haben uns alle können rehabilitieren und mit dem Hauptthema, das wir haben angekündigt, nämlich mit dem neuesten Ableger aus der Alien-Franchise starten wir in die 57. Folge. Schau mal. Und zwar heute in Vollbesetzung, liebe Herren. Wie geht's
noch? Und jemand tönt heute besonders gut.
Oh ja. Wir haben übrigens ein neues Podcast-Mitglied. Das heisst, jetzt kommt mir jetzt gar kein blöder Name mehr sehen. Aber er ist jetzt technisch neu ausgestattet, neu am Start. Er hat jetzt seine wunderschöne erotische Stimme. Hat er jetzt noch klarer und noch näher an eurem Ohr.
Sein Bariton.
Der Bariton. Ja, der bin ich jetzt. Genau. Ich würde sagen, oh sole mio. Nein, liebe Leute, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich hatte manchmal akustische Probleme gehabt und jetzt habe ich mich durchgerungen. Ich mache jetzt gerade keine Gratis-Werbung für mein neues Mikrofon. Drum,
nur wenn sie zahlt ist.
Auch wenn sie zahlt werden. Nein, die lassen wir jetzt mal wissen, aber ich hoffe, ihr spürt. Also, ich komme jetzt ein bisschen vielleicht in neuer oder ungeahnter Qualität hoffentlich ein bisschen zu euch rüber. Ja.
Sehr yes. Schön. Aber eben jetzt, Tommy, du bist ja letztes Mal nicht bei uns gewesen. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Der neueste Ableger aus der Alien-Franchise, über was wollen wir unter anderem heute noch reden?
Ja, du sagst es eigentlich Alien Romulus, oder? Wo ich an mein Hype-Train gezündet habe, wo ich das hier bereits schon bei Schau mal angesprochen habe, dass ich dort von diesem Trailer recht gecatcht bin. Das werden wir dann aufschlüsseln und zuerst gehen wir natürlich auch, wir bleiben gerade auch ein bisschen im Horror-Genre. Nämlich werden wir ja jetzt noch gerade Long Legs mal ein bisschen besprechen, aufeinandernehmen und unsere Eindrücke schildern, weil der, glaube ich, schon recht in aller Munde ist, oder Moski, könnte man sagen.
Ja, absolut. Er hat Schlagzeilen, der furchteinflößendes Film vom Jahr oder der gruseligste Horror-Thriller, den es gibt. Und ja, schauen, ob man da die Superlative über das dem wirklich gerecht werden kann oder ob es nur ein kleiner Marketing-Hype ist, oder? Aber mir gehört sehr viel für eigentlich so einen kleinen Indie-Film, kann man schon fast sagen, oder?
Wahnsinnig Indie-Film,
gehört man aber nicht so, gehört man aber sonst nicht so viel in der Presse oder überall, genau.
You. Ja, der Longlegs, hä? Eigentlich gar nicht ein grosses Budget, wenn du nämlich sagst, Indie-Film, ich habe das nämlich jetzt gerade nachgeschaut, der hat ja nur 22 Millionen gekostet. Das ist wirklich ein schmales Budget, selbst schon für
einen Horrorfilm. Auch nach heutigen Verhältnissen, ja.
Das muss man ganz klar sagen, ja. Ja. Ja.
Da hat sich auch der Nicolas Cage als Produzent nicht so einen hohen Lohn sich selber auszahlen gedacht.
Ja, nicht, dass er wieder Steuerschulden hat. Wenn er dann wieder solche Lohn, dann versteuert er sie wieder nicht. Dann hat er wieder das gleiche Problem.
Ja, er muss ja jetzt, das hat er auch zugegeben, hat er das übrigens, das ist noch ein guter Sidekick, den du da erwähnst, wegen diesen Steuerschulden. Also es ist nicht nur dem geschuldet, dass er jetzt viel gecastet wird, aber er ist wirklich echt, glaube ich, froh gewesen, dass er durch die Castings jetzt das recht stark hat können zurückzahlen. Also habe ich mal so
Also Sinn. Der ist wirklich, also das ist glaube wirklich dreistellige Grossbeträge gegangen. Ich kann dir jetzt die Summe nicht genau sagen, was ich mal vor einigen Jahren
gelesen habe. Also 121 Franken, dreistellige.
Ich glaube, okay. Du musst etwas mit Mio vorne dran stellen.
Ist, Stellige Millionen, ja, es ist nicht ganz ein Migros-Einkaufsrecht.
Nein, es war wirklich eine unglaubliche Summe, wie ich mal gelesen habe. Weil er ja auch wirklich eine Zeit lang als Topshot in Hollywood extrem reich war. Und das wirklich finanziell hat es recht verkackt, muss man so sagen. Aber es soll ja jetzt nicht um die finanzielle Lage gehen von Nick Cage, sondern wir wollen über Longlegs reden. Und für mich so ein bisschen die Frage, mit welcher, ich werde euch schnell eine Frage in die Runde werfen, mit welcher Erwartungshaltung seid ihr in diesen Film hinein?
Ja, also was mich angeht, eigentlich schon mit einer relativ hohen, weil es so ein bisschen mit Schweigender Lämmer ist verglichen worden. Also muss man ja ganz klar sagen, dass der Film jetzt nicht von Jumpscares und dem Body-Horror lebt, sondern eben mehr eben so die Atmosphäre, die man schon im Vorfeld und im Trailer natürlich ganz klar auch ein bisschen angetönt und gesagt. Und eigentlich schon mit dieser Prämisse bin ich schon rein, dass ich auch das Gefühl hatte, er wird mich dort catchen, was das angeht. Also die dichte Horror-Thriller-Atmosphäre, dass ich das schon so erwartet habe. Also mit dem bin ich schon in den Film eingestiegen. Also dass mir so ein bisschen der Vibe gibt. Ja, das ist so meine
Ja, ich auch. Also sehr hohe Erwartungen. Ich habe vorhin echt Schlagzeilen erzählt, wo das herumgereicht wurde. Und mit diesen hohen Erwartungen bin ich schon in den Film reingegangen. Mhm. Und du, Mephisto?
Ja, ich habe so ein bisschen einen Film erwartet, der wirklich so an Thriller-Klassiker anlehnt, wirklich, wenn wir jetzt ins oberste Regal weggreifen, wirklich so Seven und solche Geschichten, wo sich der ein bisschen bedient und das mixt mit mysteriösen Horrorelementen, mit vielleicht irgendwie Klassiker wie Witch und so weiter. Also ja, und also Blair Witch Project, kann ich wohl sagen, und all so solche Themen dort reinwebt. Mhm. Und das ist so ein bisschen zu einer Mixtur verbindet. Das haben andere Filme auch schon probiert. Der letzte, wo man in diese Richtung ein bisschen in Sinn kommt, ist der Black Phone. Ich weiß nicht, ob ihr den habt gesehen habt, mit dem Ethan Hawke. Ja. Ja. Nein, das,
ich habe ihn nicht gesehen.
Der macht das auch, der spielt auch in der Vergangenheit, in den 80er Jahren, und macht das auch ein bisschen in diese Richtung. Und hier auch. Und das war so meine Erwartungshaltung. Aber vielleicht müssen wir schnell grob umreissen, um was geht es eigentlich in Longlegs?
Ja, im Prinzip kannst du sagen, es geht eigentlich um einen Serienmörder, oder? Ihre Prämisse, dass ein FBI-Agent, also gespielt von einer weibliche Darstellerin, nämlich Micah Monroe, die Agent Lee Harker spielt. Und das dort darauf erfunden zu nennen, dass sie eigentlich eben der Longlegs, der eigentlich ein Serial-Killer ist, nennen mit so kryptische Sachen Kontakt aufnimmt und Hinweise gibt. Also so ein bisschen okkulte Sachen. Dort habe ich ein bisschen Zodiac-Vibes bekommen. Mm-hmm. Wo das mit dem Kryptischen ist gesehen. Also by the way. Und sie ist jetzt die FBI-Agent, die eben dem Longlegs auf die Spur kommt. Und es ist eben noch komisch, weil sie es nennen so innerhalb von der Storyline immer nach deinem Namen aus und Puppen. Was genau macht der Longlegs überhaupt, respektive was führt zu seinen Taten? Und das ist eigentlich auch lange im Film auch noch ein bisschen unklar, wie er nämlich seine Taten vollbringt. Also jetzt relativ spoilerfrei hier. Es ist schon, eben du sprichst es an, es hat dann auch das Supernatural-Element, das dann auch noch ein bisschen kommt, das Mystic-Ding, oder? Ja, das würde ich so Prämisse nennen, ein bisschen grob.
Ja, also die ungeklärten Fälle, die gehen bis 30 Jahre zurück, oder? Das ist ja nicht irgendwie ein aktueller Fall, wo jetzt ist, sondern es sind eben mehrere, die da ungelöst sind über die paar Jahrzehnte, oder?
Richtig. Also da,
respektive das ganze FBI-Team tut aufklären mit ihrer Front, oder?
Genau. Ja, und was ich eigentlich noch erwähnenswert finde, ist ja, der Oscar Perkins, der Regie führt, der drei Bücher hat geschrieben vom Film. Und ich habe da in meiner Recherche nämlich noch gesehen, dass der Regisseur, sprich Drei-Buchautor Perkins, selber in einem Horrorfilm auch gespielt hat, sogar in mehreren, nämlich in Fortsetzung von Psycho, in Psycho 2. Also er ist ja auch Darsteller und Regisseur, eigentlich beides. Also er ist auch in anderen Horrorfilmen auftreten. Das ist auch noch speziell. Also, dass er beide Seiten hat, Regie und Darsteller. Das noch zum Regisseur, ja. Ja, jetzt eben bezüglich dieser Handlung von Long Legs, wie habt ihr das wahrgenommen? Der Einstieg im Film mit der Ausgangslage spielt ja dort auch irgendwie in den 90er Jahren, oder? Und die Vibes, die da so ein bisschen rüberkommen. Mephisto, wie hast du das wahrgenommen?
Die Atmosphäre baut sich eigentlich für mich am Anfang des Films sehr gut auf. Es wird eine Spannung erzeugt, es gibt gerade einen ziemlich krassen Einstieg. Der ist aber nach mir auch, glaube ich, gut gewesen, damit man so ein bisschen einen Standpunkt hat innerhalb des Films. Und ich will da jetzt nicht spoilern, darum tue ich mich da ein bisschen drum herum reden. Und man merkt, da gibt es irgendein Mysterium. Nach wie vor ist es so, dass nachher die Geschichte, die sich dann spinnt, für mich so ein bisschen im ersten Drittel eigentlich gut vorangeht, sich dann ein bisschen verzettelt und für mich dann, das tue ich schon mal vorwegnehmen, auch ein bisschen enttäuschend geendet hat. Und irgendwie, ich glaube, ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr erwartet, oder etwas anderes erwartet, als mir der Trailer und die Vorberichte haben suggeriert. Und bin vielleicht auch ein bisschen mit einer falschen Haltung nachher ins Kino gehockt. Und das war so ein bisschen mein Erlebnis durch den Film, sage ich jetzt mal, bevor wir jetzt vielleicht noch im Detail so ein bisschen diskutieren würden.
Ja, es ist so recht ein Slowburner, oder? Wie sich der aufbaut, oder? Am Anfang. Also die Einstellungen, das finde ich wirklich sehr, sehr stark. Man kommt so in die düsterste Atmosphäre rein, oder was so ein bisschen beklemmend auch ist, und baut sich dann so ganz langsam auf, oder rund um die FBI-Agentin Lee Harker, wo da fährt so ein bisschen auf den Fall aufrollen. Aber es geht so langsam vorwärts, der Plot. Oder? Aber das macht ja eigentlich grundsätzlich nichts. Oder? Es ist so ein bisschen das finde ich echt sehr gut, der Start. Oder? Das wird dir immer so ein bisschen weniger oder immer ein bisschen geschmucher. Oder?
Also so die Grund, ja. Eben, wie ich gesagt habe, also so die Grundspannung, die ist eigentlich gut gemacht. Ich finde einfach, es ist so ein Film, der viel mehr Potenzial hatte und das nicht ausgeschöpft hat. Und das ist ja ein bisschen schade. Und das ist nicht einmal, ich glaube, das ist auch nicht ein monetäres Problem. Also das hat jetzt mehr Budget, hat das auch nicht gerettet, sondern er hat eigentlich eine spannende, unverbrauchte Geschichte können erzählen, mit wo er aber dann irgendwie dann doch sehr klassisch, mit sehr vielen klassischen Horrorelementen, und übrigens, auf das komme ich noch zu sprechen, auch mit klassischen Horrorfehlern auflöst irgendwie. Und das ist ein bisschen schade. Ich habe mir ein grosses Mysterium erwartet, und welch wird der, um das schon mal hier zu platzieren, Kaku, wo der noch wird kommen in den nächsten Wochen, mir dort mehr begeistern. So, jetzt habe ich schon ein bisschen Vorfazit
sogar. Was mir bei Longlegs gut hat, denkt, ist zum Beispiel das Soundsetting und das, was ihr auch jetzt schon erwähnt habt, die stetige Bedrohung, die der Film eigentlich so ein bisschen tonal hat, oder, wo er ausstrahlt. Gerade am Anfang, oder, da gibt es auch so ein paar Momente, wo man das Gefühl hat, sie, die Agent Harker, ist nie sicher, oder sie ist nie sicher vor irgendwelchen Momenten, wo eben zum Beispiel der Longlegs würde auftauchen oder unmittelbar irgendetwas passiert, sie Schaden nimmt. Und die Bedrohungssituation, die begleitet einem, ich sage jetzt 3/4 durch den Film durch und am Ende, und das ist das, was du sagst, Mephisto, okay, das wie zusammen. Also, dass die unmittelbare Bedrohungslage abrupt für mich auch ein bisschen endet. Und ich hätte mir das gewünscht, dass sie das bis wirklich an Grenzen treiben, eben bis ins Finale. Und im Finale, dass der drinnen mündet. Also, ich habe das jetzt, ich nehme die Analogie ein bisschen zu Schweigenden Lämmer. Dort ist ja das Ganze mit dem Hannibal, ist zwar nicht genau das gleiche, die Ausgangslage, aber dort hat es mir gedacht, dass das viel mehr den Final-Touch erreicht hat. Oder? Dass man die Spannung, der Spannungsbogen ist nicht zusammengefallen. Und das Element hat man bei Longlegs eben, wie du sagst, verpasst. Also, dass man so einen eindrücklichen archaischen Schluss hat können machen vom Film, der ihm richtig so bis zum Schluss in die Bahn gezogen hat und so in dem Finale mündet. Das hat der Film leider nicht mehr durchziehen.
Ja, absolut. Also, ich sehe das gleich. Also, das können wir noch sagen. Der Film ist so wie dreiteilt, glaube ich, oder? Und das wird auch so eingeblendet. Das ist kein Spoiler.
Verschiedene Parts. So eine
Einblendung, genau, die der Film hat. Und ich sehe es genau gleich. Also eigentlich alles, was aufgebaut wird, geht einfach am Schluss irgendwie zusammen oder wird da gar nicht richtig aufgelöst. Ich muss sagen, auch der ganze Okkultismus, wo schon ja, das wird ja überall, also auch in der Filmbeschreibung oder eben auch im Trailer, kommt das ja vor, aber das irgendwie...
Es hat gar keine Relevanz. Es ist
nichts.
Nein, nichts. Sie klappt ein Okkultbuch auf bei der Recherche, wo man okkulte 0815-Symbol
sieht. Wir sind schon ein bisschen im Spoiler. Einfach nur, dass der so... Ja.
Genau, excuse, wenn ich den muss einhaken muss, weil du hast mir gerade ein gutes Stichwort gegeben. Und ich habe mich noch ein bisschen amüsiert, weil ja eins von den Symbolen habe ich mir übrigens auf den Unterarm tätowiert. Jetzt zeige ich noch den falsch. Aber ist egal. Und das Lustige ist, das okkulte Symbol oder die okkulte Symbol, die haben dann gar keine Relevanz mehr für die Geschichte.
Nicht.
Und auch nicht für die Auflösung. Überhaupt nicht. Nein, nichts.
Und darum finde ich das so komisch, dass man das so anpreist, eben auch in der Filmbeschreibung. Ja, da ist mit Okkultismus und etc. Und sie sieht ja dann auch noch so immer so wie verschwommen, ja, so Figuren irgendwie, wo nicht weiß, ob sie jetzt das träumt oder nicht und so, aber das hat ja auch irgendwie wie keine Bedeutung. Also es wird, eben das, was ich vorhin gesagt habe, Teilsachen werden aufgebaut, die eigentlich mehr gar nicht zur Lösung beitragen oder zum Schluss, und bei der da völlig irgendwie, ja, hat es komisch gefunden.
Oder ich sehe dort schon den Link zu dem Zodiac-Killer, was es ja wirklich mal hat gegeben, ist auch verfilmt worden.
Mehrere Zodiac, sogar, ja.
Genau, und eigentlich der neueste Ableger, oder respektive auch die neuere Verfilmung 2007, die habe ich auch stark gefunden. Das nimmt eben auch Bezug. Aber der Zodiac-Killer hat ja über kryptische Zeichen, die wirklich Sinn ergeben, mit der Polizei und mit Journalisten kommuniziert, oder? Und dort hat man dann gespürt, der hat eine Message, die er zwar kryptisch übermitteln will, also dort war es ja auch ein bisschen schlüssig gewesen. Also,
aber das hättest du hier genau gleich erzählen können. Du musst ja nicht irgendwie sagen, es hat Okkultismus bei dieser Nährung.
Und er zitiert, der Film zitiert mehrere Mal einen von meinen absoluten Lieblingshorrorfilmen aller Zeiten, nämlich Roman Polanskis «Neun Pforten» mit Johnny Depp. Wenn ihr den nicht habt gesehen, dann schaut den, weil sonst habt ihr einfach etwas verpasst. Und dort will er eben auch ein bisschen her. Und das schafft er nicht einmal im Ansatz. Also das ist weit von dieser Qualität entfernt. Und das hat auch wieder nichts mit dem Budget oder so zu tun, sondern einfach inhaltlich schafft er das nicht. Und vielleicht hier wirklich ein Hinweis für alle die, die den noch nicht gesehen haben. Wir wissen alle, Roman Polanski, umstrittene Person. Aber der Film selber ist fantastisch. Der junge Johnny Depp dort in einer Rolle als wo ihm wirklich, wo er lange nicht mehr gespielt hat. Aber ich finde, er bedient sich wirklich an vielen Filmen und ich habe gedacht, dass ich mehr eigenständig, weil das hat für mich der Trailer auch ein bisschen suggeriert. Und das war dann eigentlich gar nicht so gewesen. Auch das Zitat zum Beispiel, hier Achtung Spoiler, die ganze Puppenthematik ist ja auch nicht neu, kommt im Horror immer wieder vorkommen, unzählige Beispiele in der Horror-History, Horrorfilm-History, wo es mit um Puppen geht. Also dort hat er auch eigentlich so ein bisschen Zitat wiederverwertet, recycelt und so.
Das stimmt. Ja. Er nimmt einfach indirekt Bezug. Eben, wenn wir jetzt da in diesem Spoiler-Bereich sind mit diesen Puppen, oder, wo dann eigentlich so gewissermaßen der Auslöser sind, aber nicht direkt, sondern indirekt beteiligt sind. Oder? Und da wieder ein bisschen die Mischung mit dem Mysterium, dass er das so vollführt, oder? Dass dann im Prinzip der Einfluss entsteht auf die Leute, wo das dann umgeht. Also, und das wird ja auch nicht ganz aufgeklärt, wie er das überhaupt, man sieht zwar die Ausschnitte, wie er die Puppen präpariert und was er dort zum Teil dann auch macht oder so, aber warum, dass er dort die Fähigkeit hat oder respektive das entwickelt
woher,
hat.
Woher, ja? Der Klärung.
Das wird im Film auch nicht aufgeschlüsselt. Man kann jetzt das als Mysterium sehen, aber es ist wie ein Missing Part, der ihm so scheint, und du sagst es dann, oder, wo am Schluss ist man so da und denkt so, ja, und was fährt man jetzt mit dem an, oder?
Ich möchte noch schnell zwei Sachen zu den Schauspielern und Schauspielerinnen sagen. Nämlich der Nicolas Cage, der ja mitspielt, wo man überhaupt nicht kennt, oder? Das ist wahnsinnig. wenn man nicht weiss,
gut geschminkt, ja.
Er ist, ja, wirklich, da hast du keine Chance, ihn zu erkennen. Aber mit seiner ja, so übertriebenen Art, die er hat, und unvergleichlichen Art, macht er das irgendwie wunderbar, oder? Ist so schauderhaft, wirklich. Oder wie sieht er das? Ich finde drin.
Ich glaube, er schrammt dort ein bisschen am Trash vorbei. Es klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber er tut das schon so überzeichnen, dass man plötzlich merkt oder meint, jetzt könnte es übergehen, für das man es nicht mehr ganz ernst nimmt. Also, dass es ein bisschen, wie soll ich es dem sagen, eben übertrieben wird im Acting, oder? Aber der Regisseur...
Also er übertreibt immer im Acting.
Er übertreibt, das wissen wir ja. Dass es nicht schon übergeht ins Kitschige oder dass man das nur abkauft, dieser Figur. Also dass es so freaky und komisch geeky wird, dass man es nicht mehr abnehmen kann, die Serienmörderrollen, oder? Aber mir hat dort den Bogen gleich noch geschafft, denkt mir. Also die Freakheit, die der Longlegs hat, und in gewissen kleinen Sequenzen, und das sind eben leider nicht so viel, oder? Es sind ja immer noch so Schnipsel, die man von ihm wahrnimmt. Also die Figur Longlegs ist sehr im Hintergrund, kann man sagen, ist eigentlich auch gut, aber man kann sie auch nicht so auskosten. Sein Freak-Faktor, wo er dort...
Ja, aber ich finde das eigentlich gut, oder? Du musst nicht immer weiss nein, nein, was also, im Mittelpunkt... Also ich finde, die Mischung hat sich noch gut getroffen. Und eben, ich finde auch, Micah Monroe spielt sehr gut, wirklich, weißt, so mit ihrer Mimik oder Gestik, oder sie eben nicht keine Reaktion hat, weißt, so bei diesen Situationen, dass sie eben auch so einen kleinen mysteriösen Charakter zeichnet, oder? Und das finde ich wirklich stark gespielt von ihr. Ja. Na gut, wenn wir Schlussfazit ziehen.
Ja, sicher, legt mal los.
Eben, ich bleibe dabei, es hat wirklich am Anfang einen guten, slow-burnigen Drive in einer Daueranspannung, die der Film ausstrahlt. Aber dann wirklich zerkehrt es gegen Schluss für mich. Und was ich auch möchte herausheben, ist vor allem auch das Soundsetting. Das haben wir jetzt vielleicht noch zu wenig beleuchtet. Finde ich eigentlich in grossen Teilen auch recht grandios. Alles das in den ersten zwei Dritteln des Films habe ich das Gefühl, wird das eigentlich gut damit umgegangen, mit der Kamera, mit so düsteren Bildern. Man weiss nie, passiert jetzt da gerade etwas. Er spielt sehr mit Anspannung, Spannung. Und das kann er bis zu einem gewissen Grad halten. Das zeichnet für mich den Film aus. Auch so knisternde Töne ganz gut aufgenommen und in Szene gesetzt. Aber wie wir schon erwähnt haben, es fällt dann am Schluss weg, weil es ein sehr fast ein bisschen zu klischeehafter Schluss ist. Und zu wenig außergewöhnlich oder durchdacht. Und der geht auch dann die Spannung zusammen für mich. Und das ist der Wundpunkt von Longlegs, dass es einfach am Schluss wirklich nicht mehr so dreht. Ja. Und ich wäre jetzt der, zum Beispiel jetzt rein von unseren 5 Sternen, wäre ich gleich noch bei einem 3,5. Es ist schaubar, es ist gut gemacht, aber ja, ich würde mir 3,5 geben. Ja, Moski, wie denkst du?
Ja, eben, ich habe es eingangs erwähnt, oder? Gruseligster Horrorfilm vom Jahr, das ist er nicht für mich. Der kommt er einfach nie her. Ich habe noch so ein bisschen Parallelen gezogen zu einem Game. Nämlich habe ich Alan Wake 2 gespielt, kurz vorher. Und das ist, dort spielst du eben auch so eine FBI-Agentin, wo probiert einen Fall aufzuklären, wo es eben um Alan Wake geht. Und so die ganze Atmosphäre und so ein bisschen die Düsterheit ist manchmal ein bisschen ähnlich. Die Story ist dann ganz anders, aber ja, irgendwie mehr, das, ich habe mich ab dem fast mehr gefürchtet, also es war gefürchtiger gewesen, als jetzt der Film, dann auch über das ganze Ding. Und darum kommt der eigentlich für mich nicht her, wird dem nicht gerecht. Und gebe ihm einfach ein schaubar. Also ich bin sicher tiefer als der Tommy. Mephisto?
Ja, ich kann nicht gross von euch abweichen. Ja, meine Kritikpunkte schon ein bisschen angedeutet. Für mich ist es vor allem ein Zitatenfestival. Er macht die typischen Horror-Tropes auf, vor allem im letzten Drittel. Es gibt wieder die unglaublichen Logiklöcher. Warum auch immer, dass man als Polizist um Mitternacht in ein einsames Farmhaus geht, ohne Verstärkung. Aber das sind alles Sachen, die wir aus tausenden Horrorfilmen kennen. Es gibt auch sonst ein paar Logiklücken nach
ja,
mir.
Absolut, ja.
Dass zum Beispiel auch der Fall nur, was um einen Serienkiller geht, es wird dem ja dauernd suggeriert, da arbeiten zwei Personen an diesem Fall. Das wäre ja in Realität undenkbar. Ich meine, wenn man weiss, jetzt, wenn wir alle Profiling-Filme gesehen, Profiling-Serien, Dokus, ich meine, das hätte man auch ein bisschen anders können zeigen, wie so an so einem Fall geschaffen wird, wenn man das jetzt ein bisschen in die Realität würde übertragen und mit der Thematik Serienkiller. Und dann, das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen. Die Atmosphäre hat im ersten Drittel bis Ende, nicht ganz Ende, zweites Drittel vom Film eigentlich noch funktioniert. Am Schluss ist er unglaublich trashy geworden für mich und auch die Auflösung ist irgendwie unbefriedigend gewesen. Und darum bleibe ich dabei. Es ist mehr Hype als Substanz und für mich ein knappes, aber wirklich ein knappes schaubar. Es gibt definitiv bessere Horrorfilme auch von den letzten Jahren, die wir euch empfehlen können, für mich persönlich. Und darum bin ich irgendwo auch ein bisschen tiefer als der Tommy.
Ja. Ja gut, dann gehen wir doch rüber und schauen, ob Alien der bessere Horrorfilm ist.
Beziehungsweise Horror-Science-Fiction-Film, ja.
Ja.
Die grosse Alien-History, die grosse Alien-Film-History nimmt also ein nächstes Kapitel nach einem längeren Unterbruch seit Alien Covenant. Gehen wir wieder mal rein in das Franchise mit dem neuesten Ableger Alien Romulus. Wir haben viel im Vorfeld schon darüber geredet. Hier bei Schau mal, der Tommy ist auf einen Hype-Train aufgesprungen seit Wochen und hat sie auch immer wieder mal zitiert. Und jetzt ist er eben da gewesen und wir haben ihn alle gesehen, auf grosser Leinwand übrigens, alle zusammen, so IMAX-mässig. Das, glaube ich, das ist... Können wir schon mal vorausschicken, ich glaube, so einen Film geht man, glaube ich, auch gerne ins IMAX schauen, rein von den Bildern her, oder wie ist es euch
absolut. Ja, das serige Filme, denke ich, ist ja für das IMAX oder für das grosse Kino gemacht worden, also grundsätzlich, eben, ich meine, klar, er hat jetzt da auch mit Practical Effect natürlich auch geschafft, der Fede Alvarez und so, aber das ist ja so, also für jeden, der natürlich so einen Film geht, sage ich, ist Maxime IMAX sicher nicht falsch, weil da bekommt man halt für so einen Movie-Sci-Fi oder das Beste im Sound- and Vision-Bereich. Also Mosky, du warst ja mit mir drin im IMAX. Würdest du dem auch beipflichten, so einen Film lohnt sich auf einer riesen Leinwand?
Ja, absolut. Und dem muss ich ehrlich gesagt, das nehme ich schon vorweg, wird absolut gerecht, oder? Also die Bilder habe ich sehr, sehr schön gefunden. Also auch der Einstieg. Der Anfang wirklich habe ich super gefunden, die Bilder. Und wenn wir sagen, Sound, ja, die Soundanlage funktioniert im IMAX, müsste aber nicht erklüpfen am Anfang. Und das habe ich sehr schön gefunden. Kein Ton, oder? Weil man sieht, das Raumschiff kommt kurz fliegen. Mucksmäuschen still. Bei uns ist still gewesen, oder? Im Kino am Anfang. Da hat nicht einmal mehr einer an den Popcorn geknabbert, wo das angefangen hat. Da hast also wirklich nichts gehört. Mucksmäuschen still ist in dem Kino gewesen.
Das ist und, krass,
ja, das habe ich extrem so speziell gefunden.
Ja, ist ja cool. Ja, aber ich glaube auch viele Erwartungshaltung hatten. Ich glaube, der Einstieg hat es auch gebraucht. Und, ich glaube, das muss man wirklich dem Regisseur zu gut haben. Das war wirklich ein guter Einstieg gewesen. Der Fede Alvarez, der hat ihn schon zitiert, macht es hier gut, zusammen mit seinen drei Buchautoren, beziehungsweise seinem drei Buchautoren-Kollegen, Rodo Sayagüez. Und ja, also vielleicht vorab, wie war es so für euch, das Erlebnis? Wie seid ihr reingekommen in diesen neuen Alien-Film? Wir hatten ja jetzt doch einen rechten Unterbruch gehabt. Die letzten Alien-Filme waren eher unbefriedigend, grösstenteils. Und jetzt unsere Erwartungshaltung war ja hoch gewesen. Also ihr müsst doch nicht das Fazit vorausziehen. Aber so ein bisschen, wie seid ihr reingekommen in diesen neuesten Alien-Ableger?
Also ich glaube, das mit der Anspannung, weil du hast es ja bereits erwähnt, oder? Ich bin ja auf dem Hype-Train. Also Talent-Franchise ist halt für mich schon etwas, weil ich halt H.R. Giger seine Sachen allgemein, nicht so abgesehen von Alien, natürlich wirklich cool finde, das, was er hinterlegt hat. Er hat sich auch immer als Künstler definiert über seine Art vom Machen mit dieser biomechanischen Irrheit, die er da halt aufs Papier hat gebracht. Anyway, und Aliens, das Wesen jetzt im Filmgenre, ist halt schon etwas, was eine Referenz ist im Science-Fiction für mich, oder? Und es ist nicht alles Film, gut gesehen, aber jetzt hier bin ich natürlich sehr gespannt gewesen, ob der Fede Alvarez, weil eben er gerade auch das Horror-Genre im Griff hat, grösstenteils, der ein bisschen punkten kann, oder? Über einen bekannten Regisseur. Und der Trailer hat mich dort hergeführt, wo ich wirklich gefunden habe, yes, jetzt hier habe ich die Vibes, die Alien-Horror-Vibes wieder zurück, oder? Wie eben im Teil 1 Alien und auch Aliens, die das stark verkörpert haben. Und da war bei mir eine grosse Hoffnung und eine grosse Erwartung damit verbunden gewesen, an diesem Film. Und dass da am Anfang ich auch wirklich in diesem Kinosessel war und jetzt wird einfach gut. Jetzt bist einfach das, was ich erwarte. Und, das ist vielleicht, ich sage es jetzt schon mal, auch vielleicht sogar ein Fehler gewesen. Dass ich so ins Kino rein bin als Alien-Fan, dass ich mir ganz klar etwas vorgestellt habe. Mhm. So bin ich in diesem Kino. Moski, wie hast du?
Ja, ich bin natürlich auch mit den Höherwartungen reingegangen. Ich muss aber sagen, ich habe von der ganzen Alien-Geschichte viel nicht gesehen. Also muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, da habe ich ein paar Sachen verpasst. Ich habe sicher natürlich das 1 gesehen, das 2 gesehen. Ich habe jetzt noch gut Prometheus nachgeschaut. Aber sonst habe ich, glaube ich, die anderen gar nicht gesehen. Filme, oder ich weiß es nicht mehr. Das kann sein. Also, ich bin dort ein bisschen weniger verbunden mit dem ganzen Alien-Franchise, aber ich habe natürlich hat man auch schon im Vorfeld jetzt ein paar gute Stimmen gehört und darum eigentlich auch mit einer gewissen Erwartung in den Film reingegangen.
Mhm. Mephisto, wie du? Wie siehst du
aus? Ja, oder ich bin ja wirklich ein riesen Alien-Fan. Also insbesondere die ersten zwei Filme, die der Moski jetzt hat zitiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, hohe Erwartungen gehabt. Der Trailer habe ich mir auch verraten hier vom Tommy auch nur noch der Kurz immer angeschaut, der Länge nicht. Und ich glaube, das war schon gut gewesen. Am Ende des Tages bin ich wirklich gut reingekommen. Was mich gerade beeindruckt hat, ist so ein bisschen das Retro-Flair. Der Film spielt ja nicht nur mit praktischen Kulissen, sondern er hat ja auch das Retro-Future-Look-Flair von den alten Filmen, obwohl es ein neuer Film ist. Also du hast so flimmernde Bildschirme, kleine, verpixelte Darstellungen, du hast so die riesigen Knöpfe in den Raumschiffen, so wie halt die alten Filme auch sind aufgemacht waren. Und das hat mich gerade so... Und der natürlich, es ist ein Zitat und ich will es nicht vorgreifen, aber das ist ja eines der Probleme, die der Film auch hat. Aber da kommen wir auch dann noch drauf auf die Diskussion. Das hat mich wirklich so ein bisschen wieder reingezogen und mir halt schon ein bisschen das Feeling wieder gegeben. Und einfach auch wieder, ich habe auch wieder müssen sagen, es ist doch schön, dass sich hier wieder jemand Mühe hat gegeben, gute Kulissen zu bauen. Wir haben der Moski in der letzten Folge stark auch ein bisschen auf dem Environment herumgeritten, wo wir über Game of Thrones haben geredet, wo wir über Ecolite haben geredet, was es da eben für riesige Unterschiede gibt. Und das ist jetzt wieder mal ein Kinofilm.
Übrigens, habe ich noch gedacht, ich muss gerade schnell drin.
Sicher, ja.
Ding, weil Ecolite ist abgesetzt.
Genau.
Zack. Wegen unserem Podcast, der uns zu. Mephisto. Sie hören uns zu. Wir haben schon letztes Mal gesagt.
Wir haben gesagt, verballert die 200 Millionen viel intelligenter anstatt in so einer Serie.
Und zwar, schon letztes Mal haben wir herausgefunden, dass sie uns zuhören, gell?
Ist es voilà,
so? Da haben wir es.
Die Qualität spricht für sich, absolut. Wir geben eben gute Tipps, aber wir geben keine Anlagentipps, wir sind keine Wirtschaftsleute, aber wenn es um Filme geht, versuchen wir uns doch sachlich zu äußern. Ja, und ja. Genau.
Komm, wir sagen doch noch schnell, um was geht's, oder? Also Alien, Romulus spielt zeitlich zwischen Alien und Aliens, also zwischen 1 und 2, zwischen.
Korrekt.
Genau, ja.
Genau. Tommy, willst du schnell sagen, um was geht's? Kurz, Zwei Sätze.
zwei Sätze wird es relativ schwierig, ich brauche schon fast drei. Nein, es ist so, es geht dort um eine Minenkolonie, oder, wo da eine Crew, sprich die Hauptprotagonistin Rain, gespielt von der Kelly Spani, und der Andy, ein Android, also das ist im Prinzip so wie ihre kreiert Brütsch, der Andy, gespielt von David Johnson, zusammen mit ihren Freunden, wo dann eigentlich auch eine grosse Rolle spielen, nämlich ist einer der Taylor gespielt von Archie Reno, dann gibt es eine Kay, Isabella Merchant, die Kay ist auch schwanger, dann gibt es den Björn, Spike Fern und Navarro, gespielt von der Alien Wu. Und die relativ jungen Protagonisten setzen sich zum Ziel, aus dieser Minenkolonie von der Weyland-Yutani Corporation, also das ist so eine allmächtige Corporation, die in der Alien-Lore immer wieder genannt wird und auch eine Rolle spielt, weil sie immer wieder die Geschichte um die Aliens und eben auch die Mining-Planeten erforscht und betreibt. Und sie haben jetzt eine Station gefunden, die im Weltall rumschwirrt, aber gefährdet ist, dass sie einen Asteroidengürtel stürzt, nämlich innerhalb 36 Stunden, und müssen zeitnah auf die Station, und die Station besteht aus zwei Teilen, nämlich Teil Romulus und Teil Remus, und sie wollen die Station erreichen, nämlich dass sie die kryonischen Kältekapseln nehmen können und sich mit dem Raumschiff nehmen, weg von ihrem Minenkolonieplanet können bewegen und die Freiheit gewinnen. Das ist so die grosse Ausgangslage. Und sie machen sich dann auf mit ihrem Cargofrachter. Navarro ist der Captain und steuert das Ding. Und da setzt der Film für mich genau dort oder Akzente. Da habe ich Vibes bekommen, oder? Wo sie eben zu dieser Romulus, also zu dieser Space Station, aufgehen. Dort bin ich drin gewesen. Und dort passiert dann auf der Romulus, wie man unschwer kann wissen, dann Sachen mit dem Alien, wo dann, oder mit Aliens, die dann eine Rolle spielen. Genau. Ja, das ist der Einstieg. Jetzt, wie...
Ich kann vielleicht noch schnell sagen, ich habe es ein bisschen recherchiert. Oder? Mm. Warum heisst das überhaupt Romulus? Ich weiß nicht, ob ihr das auch nachgeschaut habt, oder? Habt ihr es nachher?
Nein,
wisst ihr,
nein. Romulus habe ich
also Romulus und Remus, die hat es nach der Erzählung, das ist nicht ganz klar, gegeben, das waren nämlich Zwillinge gewesen, vom Amulius, und der ist wie abgesetzt worden da vom Römischen Reich ist das gewesen, in die 700 oder so irgendwie, und vor Christus ist das auch gewesen oder so, ist ja gleich, und er hat die Zwillinge wie ausgesetzt, weil er dann mit dem irgendwie hat wieder seinen Herrschaftsanspruch später sichern wollte. Die sind dann so von Wölfen gesäugt worden und dann irgendwie zu Hirten gekommen. Mhm. Und im Erwachsenenalter, die haben immer zusammen so ein bisschen zueinander müssen schauen, ist es aber dann so gegangen, dass sie so wie zurückgekommen und haben dann ein Stück Land bekommen und eben den Herrschaftsanspruch dann wieder. Aber sie haben sich dann wie zerstritten, die zwei Brüder. Und Romulus hat Remus umgebracht im Streit. Und Romulus hat dann Rom gegründet.
Okay.
So ist das gewesen, oder? Okay, und jetzt habe ich nachher gelesen, warum heisst der Film jetzt so. Nämlich einerseits ja, die Forschungslabor, oder, wo ja beide eben sind, Romulus und Remus, ja beide auf dieser auf dem Space-Dings da. Space, und ja. Die sind so wie gegenseitig, oder? Wo das eine ja, so ein bisschen die außerirdischen Sachen forscht. Und wir gehen davon aus, dass der Remus, die sehen wir nämlich nicht so, eher die menschliche Seite, humanoide Seite macht. Aber noch viel mehr ist eigentlich so ein bisschen die Geschwister- Beziehung, oder, die sie da haben. Wo du eben vorhin erwähnt hast, oder, auch zwischen dem Android, dem Andy und der Rain, oder, wo man ein bisschen darauf eingeht, eben, was hat es denn für eine Bedeutung, wo ist denn da die Verantwortung auf dem Weg, oder, sind sie auch so heimatlos, so ein bisschen dort hat der Regisseur eben auch zum Gelten gegeben. Und klar, also der Romulus erschlägt hier seinen Bruder, ob es dann eher so rauskommt. müsst ihr selber schauen, was da passiert. Ja, das ist so ein bisschen die Andeutung auf die beiden Figuren.
Also, vielleicht, wenn ich das vorwegnehmen kann, ich finde, einer von den vielleicht das noch zum Ergänzen. In der Alien-Franchise haben Androiden immer eine grosse Rolle gespielt, schon seit dem ersten Teil. Und ich finde den Android, der David Johnson, wo der Andy verkörpert, finde ich einen der besten Androiden aus dieser Franchise. Der hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang bin ich gerade ein bisschen skeptisch gewesen, und er macht auch so eine Wandlung durch in diesem Film. Der hat mir extrem gut gefallen.
Also, das muss ich auch sagen, oder? Der Andy ist für mich auch eine Antithese, wenn wir es beim Namen nennen, gegen Bishop. Der Bishop, der ja eigentlich im zweiten Teil im Aliens ein sehr abgebrühter Android ist gewesen, oder?
Richtig,
und
Andy
halt mehr die Tonalität von Feinfühligkeit und Betroffenheit hat, oder?
Aber auch, wechselt. Ja, der hat ja aufgrund von einer Story-Ereignis gibt es einen Wechsel, wo man nicht spoilern will, aber egal. Für mich,
ja.
Ich glaube, genau, ich habe jetzt Prometheus noch geschaut, spielt ja der Michael Fassbender, der Android.
Richtig.
Und hat er dort auch so ein bisschen zwischen, wie menschlich ist er jetzt, oder wie viel Gefühl oder so zu den Menschen tut er zulassen, oder eben nicht. Oder, aber ich tue dir beipflichten. Also wirklich, ich finde ihn auch grossartig, der David Johnson. Und ich gebe hier nochmal einen Filmtipp ab. Schaut Rylane, bitte. Rylane auf Disney Plus, mein Nummer 2 von letztem Jahr. Das ist zwar, hat überhaupt nichts mit Horror zu tun, ist eine wunderbare romantische so ein bisschen Komödie, aber so ein bisschen schrill und wirklich wunderbar, wo er die Hauptrolle spielt. Rylane. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Alien.
Genau. Ja, ich möchte noch ein bisschen im spoilerfreien Bereich mich bewegen und eben gerade das Bond nochmal ansprechen. Einerseits zwischen der Rain und Mandy, den ich wirklich am Anfang sehr schön habe gefunden und eigentlich auch sehr logisch und gut erzählt. Und auch von der restlichen Crew, oder, wo alle sehr jung sind und zueinander ein spezielles Verhältnis pflegen. Das hat mich eigentlich im ersten Teil des Films hat mich das richtig gut gedacht, dass er dem auch Raum lässt, weil dort noch nicht viel mit Alien oder Aliens passiert. Und das ist auch für mich so ein bisschen eine Stärke gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch ist gegangen, aber jetzt bezüglich dem. Moski, wie hast du das gesehen?
Ja, das habe ich gut gefunden. Oder? Wo man zwar kurz gesagt, aber die haben so wie eine eigene Dynamik, die sich entwickelt, oder in dieser Gruppe innen, oder wo du das ein bisschen spürst. Und das habe ich dem auch abgenommen. Das habe ich gut gefunden. Also ich habe mit denen auch so ein bisschen wie mitgefiebert, oder, im Film innen. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen, oder, dass du so mit dem Charakter mitgehst. Und der hat es dich wie so auch ein bisschen gepackt. Oder? Und eben da Kaylee Spini, die Train spielt, habe ich auch gut gefunden. Wo wir ja das Jahr schon gesehen in Civil War. Wo ich dort, sie dort noch stärker angefangen habe, sitzen.
Okay. Richtig, ja.
Ja, also ich kann das schon mal hier vorwegnehmen, oder? Für mich ist der Einstieg wirklich gelungen gewesen. Die erste Hälfte von Romulus hat mich stark gedacht. Da habe ich auch die Alien-Vibes, die der Mephisto hat beschrieben, eben mit der ganzen Tech-Welt, die sie haben, wo sie eigentlich gerade angeknüpft haben, weil es zwischen den Alien-Teilen spielt, 1 und 2, es ist gut implementiert, also die Tonalität ist eigentlich sehr cool gewesen, oder? Aber dann im zweiten Teil vom Film hat für mich der Fede Alvarez einfach die Tonalität angefangen zu ändern. Nicht in der Kulisse, sondern in der Message, wo er ist aufgekommen im Film innen, hat mir gedacht. Und dort hat es für mich, und ich sage es jetzt ein bisschen doof, also nein, mein Hype-Train hat plötzlich eine Abzweigung genommen, wo die Landschaft für mich nicht mehr so stimmig war, wie ich es eigentlich hätte wollen. Also, er ist für mich wie abgedriftet in einen Ort, den ich so nicht erwartet habe. Dort sind wir wieder bei der Erwartung. Ich habe mir etwas wie auch vorgestellt. Und dann hat er irgendwie, regietechnisch, ist er für mich komplett an einen anderen Ort hergegangen.
Und ja, aber ich glaube, sag nochmal fertig.
Ja, und eben dort dann zum Beispiel auch mit der Referenz, oder? Zu Teilen kann es nicht genug Referenz sein, oder Teilen zu wenig. Und für mich hat es dann zu wenig Zusammenhänge übergeordnet. Also eben auch mit der Weyland-Yutani Corporation, die ja da die Experimente übergeordnet macht und auch die Kolonien betreibt, dass das gar nicht zum Tragen ist gekommen. Und gar kein Anknüpfungspunkt für mich hat gehabt an weitere Ereignisse, zum Beispiel jetzt die Aliens, wo sie ja dann auf einer Kolonie Mond sind, mit dem Space Marine Team. Und das hätte ich mir gewünscht, dass eine Referenz dort entsteht zwischen diesen Filmen innen. Und das hat er am Schluss für mich verloren. Es ist so ein bisschen zu fest Science Fiction geworden, aber abdriftet außerhalb der Alien Franchise. Das Gefühl habe ich bekommen. Es ist dann wie ein beliebiger Science-Fiction-Horrorfilm geworden und nicht mehr der Bezug direkt, den ich gespürt habe. Ja.
Ja, ich habe euch dem grösstenteils beipflichten. Wir hatten eine ähnliche Achterbahnfahrt gehabt. Natürlich bin ich rein mit grosser Erwartung als eine von meinen Lieblingsfilmen. Und also der Ursprungsfilm. Und für mich war es so ein bisschen, dass der Fede Alvarez, glaube ich, vergessen hat, dem Film eine eigene Vision aufzudrücken. Er verliert sich, er zeigt klar, und das ist auch eine Qualität, das ist auch eine Stärke, dass er extrem verliebt ist in die Franchise, in die alten Filme, insbesondere in den ersten und in den zweiten. Die Filme zitiert er zuhauf, zum Teil leider, das ist auch ein Kritikpunkt, mit Szenen, die er eins zu eins kopiert. Das muss man ganz klar so sehen. Es gibt ein paar. Es gibt also die Krüch-Szene durch den Gang zum Beispiel, das ist kein Spoiler, weil man den Zusammenhang nicht kennt, die ist ein 1:1-Zitat zum Beispiel, also aus dem alten Film und vom Andy. Und es gibt auch andere Situationen. Und dort habe ich einfach das Gefühl bekommen, dass er ein bisschen vergessen hat, auch gegen Schluss, so ein bisschen dem Film an seine eigene Vision aufzudrücken. Und das ist ein bisschen schade. Als Fan ist man so hin und her gerissen. Man findet es cool, dass es da Referenzen gibt. Aber ist es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel? Und das ist so mein Hauptkritikpunkt. Aber am Ende des Tages ist der Film immer noch für mich handwerklich sehr gut gemacht. Er hat ein gutes Pacing, er läuft gut durch. Die Charaktere haben mir zu einem grossen Teil gefallen. Das Drehbuch geht ab gegen Schluss. Das muss man ganz klar so sehen. Das sehe ich wieder Tommy. Und darum bin ich dort auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auch wenn ich jetzt müsste schon mal eine spoilerfreie Bewertung abgeben.
Ja, also
ich sehe es nicht ganz so. Mhm. Vielleicht bin ich halt auch weniger in diesem Alien-Franchise hin, oder? Weil ich die Filme nicht gesehen habe. Ja, sicher nicht jeden Bezug. Oder weißt du so, wenn du sagst, ja, das ist klar kopiert von dem und dem Film. Ja, das ist es mir nicht so vorgekommen. Und klar hat es natürlich auch die Vibes, vor allem vom Eis, oder, wo es wirklich sehr ähnlich ist. Aber ich habe es nicht so schlimm empfunden, weißt, dass mich jetzt das gestört hat. Im Gegenteil, oder? Also, eigentlich wusste ich das auch ein bisschen, dass die Alien-Vibes und die, eben die Welt oder die, ja, weißt du, im Raumschiff innen, so die engen Gänge und so, das gehört halt ja ein bisschen dazu, zu dem Ganzen, oder? Eben, ja, wie gesagt, ich habe Prometheus geschaut, oder? Der kommt nicht einmal ein richtiges Alien vor, in dem, oder? Das habe ich mir dann überlegt. Also, ja, das ist irgendwie auch komisch. Weißt du, wenn das irgendwie wie fehlt, also das erwartest du ja. Oder das ist auch meine Erwartung, die ich habe. Und das, darum habe ich das eigentlich gut gefunden. Bis zum Schluss, aber das möchte ich nicht spoilern, das hat mir dann nicht so gefallen, etwas. Aber sonst echt das Ganze, eben wie ihr jetzt schon gesagt, der Sound und die Aufmachung und auch die Schauspieler, die ganze Szenerie, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Mhm. Über den ganzen Film. Das kann er eigentlich von mir aus abhalten bis zum Schluss, oder?
Ja, also ich glaube eben, was das Gute ist, zum Beispiel, ist, dass er gewisse Charaktere wie der Andy oder Drain zum Beispiel nicht kopiert hat. Aber jetzt, sie ist auch nicht eine Ripley-Kopie geworden, wo ja den Leuten Sorge trägt und so. Für das hat er sie anders auftreten, unsicherer und so. Es gibt dann auch gewisse Szenen, die er natürlich so installiert hat. Und ich glaube, wir müssen auch fast den Spoiler freie Part verlassen, für vielleicht hier noch ein bisschen mehr Deep Dive zu machen, wenn wir den noch in zwei anhängen. Mm. Vielleicht, dass wir da nochmal das Ganze ein bisschen mehr können voneinander nehmen. Und ich tue jetzt hier eindringlich einen Spoiler-Alert ausrufen, weil ich doch auch als Alien-Fan hier tiefer jetzt möchte gehen. Und das, was der Mephisto angetönt hat mit diesen Szenen, jetzt mehr noch ein bisschen ins Detail vor Handlung noch möchte übergehen. Also für die Leute, die jetzt den Plot nicht wollen haben, spoilerfrei wollen bleiben, sollten jetzt vielleicht umschwenken, weil jetzt machen
wir die Referenzen. Frage ist, wollen wir schon eine Empfehlung abgeben und eine Vorwertung, oder machen wir das nach dem Spoiler-Part? Für die, die jetzt gerade würden
abschalten. Ich denke, wir können das sonst noch machen. Allgemeine Wertung würde ich jetzt noch abgeben und ich würde sagen, ich denke, ich würde mir jetzt 3,5 von 5 Sternen geben. Ich wäre bei einem guten Schaumal. Schaubar. Wie hast du, Mephisto?
Ich bin in der ähnlichen Region, ich schwanke zwischen 3 und 3,5, aber auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, dass ich auch auf 3,5 gehe. Mit einem guten Schaubar bis schau mal her. Weil es ist für mich gleich am Ende des Tages wieder Science Fiction, die in die richtige Richtung geht. Für mich persönlich als Science Fiction-Fan. Lieber mehr solche Filme, die ihre Probleme haben, über die wollen wir ja jetzt gerade reden, glaube ich, für mich als wie der 1200. 0815 Retorten Marvel Film oder andere Filme, die für mich viel mehr an Qualität eingebüßt haben.
Ja, ich bin höher drin als dir. Also ich bin sicher beim 4 schaut sich gut, weil ich ja, finde eben der ganze Einstieg, wie die ganze Aufmachung eben, ist gut gemacht. Oder eben, weil sie hier auch die ganzen Kulissen und auch die Aliens wirklich auch wie gebaut haben. Ich habe da noch irgendwie so kurze Making-of gesehen, oder? Wo die Facehacker, die sie irgendwie haben gemacht, wo sie so mit Robotern, die am Boden nachher laufen und so. Also die haben sie wirklich nachgebaut und nicht alles so CGI gemacht. Und das merkt man einfach dem Film an, oder? Wieder mal, oder? Dass das wirklich gut gemacht ist und das überkommt und ja, darum bin ich da sicher höher drin, als ihr das seid. Und mir hat der Film gefallen.
Ja, also eben wie gesagt, ich schätze ja so die Animatronics, die er dort verwendet hat. Aber eben, wo bei mir einfach dort halt so ein bisschen Plotprobleme sind aufgekommen, ist wirklich so in diesen Bezügen und auch den Plotholes, die halt der Film dann auftut. Oder zum Beispiel, sie gehen ja dort auf die Romulus.
Also jetzt gehen wir in Spoiler-Party rein. Spoiler-Part, nochmal für die,
definitiv, jetzt ist es soweit, ja.
Genau. Oder, und jetzt sind wir da drin. Und jetzt gehen sie auf die Reise zu dieser Remus und auf die Schürfgesellschaft hat das nicht auf dem Radar, die Space-Station. Also sie schicken kein Team, obwohl man weiss, dass dort die Experimente stattgefunden haben und dort auch in dem Sinn das Serum entwickelt wird und alles. Und sie schicken niemanden rauf. Also sie, die Crew, die Jugendlichen, sind im Prinzip die Einzigen, die das wahrgenommen haben, dass die Raumstation unkontrolliert im All schwebt. Und das habe ich recht awkward gefunden am Schluss. Also, dass dort eigentlich so ein bisschen nichts schon passiert ist auf dieser Space Station. Weißt du, wie ich meine? Das ist für mich ein riesen Plothole geworden. Oder auch, dass sie, weil sie auf die Space Station kommen, von den Aliens gar nicht am Anfang wie attackiert worden sind. Es sind so viele Aliens auf der Space Station und die tauchen eigentlich noch gar nicht auf. Also das ist alles so ein bisschen, dort muss ich sagen, hat der Fed Alvarez für mich einen Plotfehler begangen, für mich. Dass er eigentlich die Spannung hat wollen aufbauen, aber für mich so ein bisschen inszeniert von Raum zu Raum. Dass er eigentlich wie, ich sage es jetzt provokativ, künstlich eben hat wollen Spannung erzeugen. Und?
Ja, ich glaube, also für mich war es so, dass aber trotzdem Bilder der Gleichheit zum Teil mitgerissen. Also die Szene relativ im ersten Drittel, wo die Facehugger aus dieser Brutstätte ausbrechen. Und durch das Glas, da hat man ja, die ansatzweise hat man die Szene ja auch ein bisschen im Trailer gesehen. Also die ist auch ein bisschen kurz zitiert worden. Und die habe ich zum Beispiel recht cool inszeniert gefunden. Und dort hat er eben auch, ein bisschen, hat er auch eine kleine eigene Handschrift gehabt.
Aber dort wiederum
so schnell bewegende Facehugger, ja, die wirklich in Scharen die Leute jagen, haben wir jetzt so noch nicht gesehen in dieser Franchise.
Aber ich habe dort wieder Vibes bekommen, weißt, dass er eigentlich mehr auf Masse macht und sie haben ja die Facehugger wie ja fast eigentlich wie Baseballbälle durch das Zeug durchgehauen, oder? Wo man eigentlich in anderen Alien-Filmen einen Facehugger sehr tödlich und sehr schnell hat können unmittelbar angreifen. Und der Vibe hat er dem genommen. Sie haben die Facehugger immer können von sich reissen, wegschreissen, wie auch immer. Und der ist für mich der Horror, der Fear-Faktor, der eigentlich entstanden hat sollen, ist für mich sehr abgeschwächt worden. Also die Szene habe ich, wie du sagst, es war etwas Neues gewesen, dass man so viel auf das Mal sieht, aber durch die Menge der Facehugger hat man es fast nicht mehr so ernst genommen, dass der eine unmittelbare Bedrohung hat, der Facehugger selber. Und mit dem hat er eben mehrere Mal immer wieder gespielt. Also das Bedrohungsszenario, auch selbst von den Aliens, wo das ausgegangen ist, in den anderen Alien-Filmen hat mich die unmittelbare Bedrohung viel höher gedünkt durch ein einzelnes Alien, als er das hierheim hat wollen verkaufen. Weißt du, wie ich es meine?
Ja. Und aber ich glaube, er hat dort doch versucht, halt so seine eigenen Noten reinzubringen und dann Vorlagen ja auch vielleicht ein bisschen Abweichungen zu machen. Und die macht er eben zum Teil für mich persönlich ein bisschen wenig. Und das hat er hier probiert, oder? Hast du da Moski das nicht so wahrgenommen? Also hast du eigentlich die Atmosphäre immer einwandfrei gefunden?
Ja, eigentlich schon. Also mir hat es nicht gestört, oder? Jetzt sind es da viel sein. Es hat sich ja dann auch so ein bisschen wie aufgebaut, oder? Und halt, klar, zuerst die Facehugger hast und dann ist so dann auch schlimmer geworden. Aber es hat mich jetzt irgendwie nicht gestört, dass jetzt das dass jetzt da irgendwie eine Masse oder so ist gewesen. Weißt du, Bedrohung ist ja da dann auch da gewesen. Und du hast es dann auch gleich, also weißt du, wie wo ja dann auch eins jemanden können packen, oder? Ist ja das, die Dramatik ja dann gleich da gewesen. Und weil du ja jetzt weisst, aus den vorherigen Filmen, ja, was da passiert, wenn so ein Facehugger dich packt im Gesicht, richtig, oder? Und von dem musst du ja ausgehen, oder? Und da bist du ja schon so wie, ist die Anspannung da, oder? Das ist natürlich im Eis ja ganz anders, oder? Wo sie ja nicht wissen, ja, was ist jetzt da, was passiert jetzt da? Aber das weiss ja jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin. Und er spielt ein bisschen mit dem, oder? Und darum hat mich jetzt das überhaupt nicht gestört.
Was ich auch muss loben in Sachen Atmosphäre und Effekten, ist kurz darauf folgend die Szene, wo sie sich selber röntgen, die asiatische Darstellerin, wo er als erste eigentlich infiziert wird mit einem Necromorph durch einen Facehugger und sich dann selber röntgen und dann in ihrem Körper eben das Viech sieht bewegen. Das war eine sehr coole Aufnahme gewesen, muss ich sagen.
Das stimmt. Visuell ist die Szene, wo sie das Röntgengerät braucht und sich durchleuchtet, dass man das mal von anderen Perspektiven sieht, jetzt als Alien-Fan oder einfach eine andere Idee. Aber was mir dann komisch hat gedacht, für das, dass es ja ein Horrorfilm ist, jetzt komme ich wieder ein bisschen, Body-Horror oder so, er ist nicht wirklich sehr brutal blutig. Das muss man ja hier auch noch sagen.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist es nicht ein wirklicher Slasher. Nein.
Also, man muss sagen, andere Alien-Filme haben für mich viel brutalere Szenen beinhaltet, wo wirklich jemand, ich sage, aufreisst, verreisst. Und das tut man hier mehr so ein bisschen im Hintergrund, oder?
Also, ich glaube, die Geburt, die es ja dann noch gibt im letzten Drittel, die ist, glaube ich, so ein der Schockmoment, der Schockmoment von diesem Film sein. Ja. Habe ich das Gefühl gehabt.
Genau, ja. Aber das ist für mich eben auch wieder kreiert, eben fast ein außerhalb von der Alien-Franchise. Und dort kommt übrigens auch noch gerade ein Plothole, den ich möchte benennen. Das können wir hier auch sagen, weil wir im Spoiler-Part sind. Sie hat sich ja das Serum infiziert, oder? Wo ja eigentlich die Mutation hervorruft vom Körper. In dem Sinn. Und sie mutiert ja selber nicht vom Serum. Also eigentlich nur ihr ungeborenes Fötus mutiert innen drin. Und das ist schräg. Also das ist auch wieder etwas, das habe ich nicht ganz geschnallt. Oder?
Vor allem, weil man ja in dieser alten Aufnahme vom Rook, übrigens Ian Holm, nice, auch wenn es nur ein Deepfake war, habe ich cool gefunden, dass man ihn zurückgeholt hat. Das war noch ein cooles Zitat. Mir ist ja spekuliert worden im Vorfeld, dass es ein Cameo gibt. Und,
aber jetzt mal schnell auf das rauf, noch schnell Mephisto.
Ja. Yeah.
Ich habe den nicht richtig gut gemacht gefunden.
Nein, der war nicht gut gewesen. Nein. Ich habe mehr so ein bisschen genossen. Als Effekt nicht gut, als Idee gut. Aber nicht als Effekt, ja.
Das ist ja so. Das hat mich eben auch ein bisschen rausgerissen, weil das, was der Moski eben sagt, von den Animatronics, ist es wirklich gut gemacht gewesen, die Aliens, die Facehugger und
mega,
so.
Ja.
Aber der Ian Holm, eben der Rook, sprich, es ist eben die Referenz, die sie dort haben wollen geben. Das hat mir, das ist ja eben optisch, weißt du, das haben sie in anderen Filmen auch schon gemacht, eben animationstechnisch verjüngte Schauspieler gebraucht. Und das siehst du ihm halt einfach wirklich an. Dass CGI für mich nicht gelungen ist, gesehen, ja.
Nein, der Deepfake dort hat nicht so gut funktioniert, das stimmt.
Ja.
Und was mich am meisten gestört hat, ist dann echt am Schluss die Kreatur, oder? Die da ist rausgekommen. Die hat für mich einfach nicht gut ausgesehen. Das muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ich habe das als Anspielung auf einen Ingenieur verstanden, den du jetzt bei Prometheus ja gerade gesehen hast.
Aber
es hat die Idee nicht gut ausgesehen.
Nein, sie hat nicht so gut ausgesehen, aber das ist, glaube schon eine Anspielung, oder nicht?
Ja,
das Problem ist einfach, so dass das genau. Serum ja dann auch wieder nicht gleich gewirkt hat, durch das ein Übergrosses und die Mutation, wir müssen ja sehen, innerhalb wie viele Minuten hat es stattgefunden, oder? Zwei, drei Minuten gesehen, wo das Wesen komplett mutiert ist, fertig mutiert und zu einer übergrossen Spezies ist geworden. Und optisch und auch sonst eigentlich keine grosse Referenz hat gehabt. Dünkt mir, jetzt in diesem...
Also ich habe gesagt, da hat echt der H.R. Giger gefällt, der das hätte zeichnen können.
Eben.
Ist doch so, oder?
Das stimmt.
Also,
und das ist der Kritikpunkt, den jetzt du hier ansprichst, ist für mich als H.R. Giger, wenn ich das aus dieser Brille sehe, es war kein Giger-Design gewesen. Kein Giger-Messen, sie haben sich
nein, das... Nein, mehr ein Slenderman-Design, hat es mir gedacht.
Ein riesengroßer Slenderman. Und was mich dann auch noch gerade gestört hat, anschliessend in dieser Endszene, wo ja dann das Wesen auch wieder mit, ich muss ins Weltall raus, von dem Cargo-Lifter, oder, wo sie dann die Schleuse auftut, für dass es runterfällt ins Weltall, ist ja auch die Referenz aus Alien 1 eigentlich wieder, im Sinn von, jetzt blasen wir das ins Weltall. Aber er hat es so top-notch gemacht. Weißt du, es ist ein Nennen, eben der Plot, oder, den ich ja gesagt habe, ist ja kein Ripley. Sie ist Drain und sie ist ein bisschen unsicher. Und das hat mich gedacht, sie braucht ja so einen Assault Rifle, der so einen Automatikmodus hat, wo dann die Alien in einer gewissen Sequenz anvisieren, weil sie auch selber nicht so gut ist. Und das hat er kompensiert. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist kein Space Marine und das hat sich an die Aliens abschießen, weil sie so einen Zielgun hat gehabt. Das hat für mich Sinn gemacht. Was aber dann dort eben wieder zum Tragen kommt, ist, dass sie sich dann auch wieder durch die Säure schwerelos bewegt hat. Und das hat mich auch wieder übertrieben gedacht, genau wie in der Endsequenz, die ich jetzt noch fertig möchte sagen, ist in der Endsequenz ist sie einfach zu dramatisch gesehen und einfach zu übermenschlich gut, für dass sie sich noch aus einem luftleeren Raum an dieser Strippe, die sie hängt, über einen Asteroidengürtel mit einem Monster, das sie noch töten will. Also alles so übermächtig eindampft und das hat mich gestört. Weil sie ist dann so fast ein bisschen Superhero-mässig reingekommen und der Vibe hat sie mir nicht
gegeben. Ja, abgesehen davon, dass die... Rein als Sequenz habe ich die Schwerelos-Szene mit der schwebenden Säure cool gefunden, obwohl sie natürlich physikalisch ein völliger Habakuk ist, aber ich meine, auch in Schwerelosigkeit könnte ja die Säure an Wände prallen oder an Böden. So, kleiner Tipp, hallo? Ich meine, die ist einfach gekonnt allen umliegenden festen Teile ausgewichen. Aber ich tue jetzt ein bisschen sehr...
Aber das habe ich auch noch... Ja, das habe ich auch noch gut gesprungen.
Die Szene war cool gemacht, auch cool gefilmt, genau. Wie sie durch das Ding durchfliegt.
Mephisto, Mir hat gedacht, es war aber sehr kreiert gewesen. Es ist nicht aus Not entstanden oder aus einem Skript, das gut geschrieben ist, sondern mir hat es gedacht, jetzt braucht er irgendeine Special-Kamerafahrt oder irgendeine Idee, die er kreiert. Und so ist es noch in anderen Sequenzen
gegangen. Ja, eben, er hat eben die eigene Idee gehabt, aber er hat sie zum Teil ein bisschen an den falschen Ort eingebaut.
Genau.
Das ist ein bisschen, und der Rest war dann halt schon viel Zitat gewesen. Es gibt schon sehr viele Nachaufnahmen von den Necromorphs. Szenen, wie der Necromorphs über den Protagonisten drüber läuft. Das sind alle Szenen, die praktisch eins zu eins schon vorkommen. Er zitiert übrigens so Alien Isolation mehrere Mal als Game, für die, die es gespielt haben. Die gesamte Innenausstattung der Labors hat er aber auch im Vorfeld gesagt, dass er sich dort hat inspirieren lassen. Von dem her transparent gewesen. Merkt man aber auch, wissen natürlich auch nur Leute, die das Spiel gespielt haben. Aber trotzdem, ist halt einfach etwas, was auffällt. Und trotzdem, wir sind jetzt hier sehr kritisch, aber trotzdem, die Kulissen, die Atmosphäre und alles, was er hergestellt hat und wie es inszeniert ist und so, und wie die Kamera mit den Räumen und mit dem Licht spielt, das war alles sehr hervorragend gewesen. Mhm. Aber zum Teil halt nicht viel Neues. Und das und halt auch eine selbstreferenzielle Geschichte. Und das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn der Spagat
machst. Aber manchmal seid ihr so kritisch bei diesen Sachen. Ja, wirklich. Und bei anderen, Sachen dann einfach wieder nicht mehr. Aber wenn ihr alles nur neue Sachen reinbringt,
ja, hätten wir auch gemacht.
Und nicht Alien-Vibes sein, dann hättet ihr auch gemacht.
Es ist ein Spagat.
Vielleicht, oder was ich mir, ich möchte noch etwas sagen, schnell zum unbedingt. Tommy noch, da bin ich ein bisschen bitter, weil du sagst, es ist so ein viel auf das Mal zusammengekommen am Schluss. Weißt du, das ist mir aufgefallen schon während dem Film, oder? Da ist ja noch der Countdown, immer läuft, oder? Wo übrigens, das habe ich irgendwie gehört oder gelesen so, der ist von der Zeit her, wie der, also effektive Zeit, wo du im der Film schaust, stimmt das überein. Mhm. Das Problem ist aber, was ich mit dem habe, ist, im Film innen vergeht ja mehr Zeit, oder? Und ich habe mir dann überlegt, ja, jetzt geht die da die Leiter in diesem Schacht auf und ab, oder? Mhm. Und klar, effektive Zeit, wie wir zuschauen, sind schon nur 5 Minuten vergangen.
In Realität wäre es aber mehr gewesen.
In Realität wäre das viel mehr gewesen. Und das ist dann irgendwie nicht aufgegangen. Und dann ist eben alles zusammengekommen, oder? Nochmal ein anderes irgendwie Monster, nochmal ein Dings, dann stürzt das noch ab und Zeugs und so. Also es ist ein bisschen viel auf das Mal gewesen, da bin ich bei dir.
Ja, und weißt du, der Horror-Vibe, zum Beispiel, wo Alan Ripley ein Alien vor sich hat, mehrere Mal, oder? Was so hautnah ist, dort habe ich die unmittelbare Bedrohung, die von einem Alien ausgeht, viel mehr gespürt, als jetzt, wo Drain zum Beispiel in diesem Liftschacht auch unmittelbar das Alien vor der Fresse hat, da habe ich die Vibes leider nicht gehabt, weil irgendwie hat er das für mich, der Bedrohungsfaktor, den die Wesen ausstrahlen und auch ausmachen, zu wenig überbringen können, irgendwie, weil eben, es ist dann so ein beliebig geworden, ja, einerseits sind sie zwar schlimm, aber ja, wir können dann gleich irgendwie so supermässig krass in einen Herr werden und so. Und das Bond eben mit dem Andy zusammen, wo, der Andy, wo du sagst, der eigentlich stark geschrieben ist, ist mir dann gegen Schluss so zerfasert, oder? Wo dann der Leidensdruck, den sie zusammen haben durchgemacht, eigentlich zu wenig hoch ist gewesen. Also, die Betroffenheit, die er am Anfang ausgestrahlt hat, klar ist er dann, hat er den Chip implantiert, der ja dann vom anderen Android ist übergekommen und ihm das Ziel hat, also vom Rook nimmt er ja den Chip rein und dann wird ja der Zwiespalt eröffnet. Aber für mich hat er sich das dramaturgische Element mit dem Andy viel mehr auf die Spitze können treiben. Also, dass ein Alien ihn wirklich in Bitzen hat wollen, zerschreissen und fressen und kaputt machen. Und das haben sie nur so ein bisschen wie, ja, eben das Slenderman-Wesen hat die Meinung zu Birnen geholt und das ist es gesehen, oder? Also, dort müssen wir auch sagen, das haben sie auch, da hat er auch eigentlich für mich zu wenig gebracht. Ich weiss, ich bin jetzt am Meckern, aber wir müssen ja sagen, ich bin immer noch bei diesen 3,5 von 5, weil genau die Machart, Handmade, Soundkulissen, Kameraeinstellungen, der Grundtonalität viel auch gestimmt hat. Also,
oder und vielleicht, also wir gehen doch mal so langsam zum Ende. Ich habe so ein bisschen vielleicht auch Hoffnung, oder? Also der Film ist schon abgeschlossen und alles, oder? Aber er könnte ja weitergehen, oder? Der Film, oder? Dass du wie kannst anknüpfen und das kann ja vielleicht Hoffnung sein, oder? Dass das da weitergeht mit den gleichen Figuren, ein bisschen die überlebt haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Die Geschichte kannst du weiter erzählen und natürlich an das so ein bisschen anknüpfen und ja, dass du vielleicht jetzt auch dann neue Elemente oder Sachen kannst reinbringen. Oder? Mhm. Und das würde ich mich freuen eigentlich noch drauf. Oder? Aber ich finde es eigentlich gut, oder wie es ist. Es ist nicht wie irgendwie die anderen Filme, die wir jetzt da zum Teil gesehen haben, wirklich klassische Zweiteiler sind, oder wo du einfach jetzt, ja, ein paar Jahre musst warten, bis da der nächste Film rauskommt, sonst ist es hier überhaupt nicht. Oder?
Ja, mein Roundup ist eigentlich ähnlich. Mein grösster Kritikpunkt ist zusammenfassend eigentlich der, dass es zum Teil ein grosses Zitatenfestival ist, ein bisschen wenig Eigenständigkeiten hatte, ein paar Plotholes hat, ein paar Logiklöcher, die auch im Rahmen des Alien-Universums die zum Teil ein bisschen rausreissen können. Nichtsdestotrotz, er sieht grossartig aus, er hat grossartige Bilder, grossartige Inszenierungen und das läuft dann bei mir auf ein sehr, sehr gutes 3,5 nach wie vor und da bleibe ich dabei und geht lieber in Alien wie in 1000 andere oder von mir aus noch als 10-mal in eine Wolverine, Deadpool und Wolverine zum Beispiel. Also da muss ich wirklich immer noch sagen, habe ich mehr Spass gehabt in Alien.
Da pflicht mich definitiv bei. Also das will ich auch nicht verheimlichen. Als Alien-Fan geht nicht schauen, er ist wirklich okay. Auch wenn wir jetzt hier grosse Kritikpunkte auch ich selber habe aufgetan. Und für ein Budget...
Ich nicht!
ich habe mich benannt. Ich bin da ein bisschen kritischer als du, weil ich halt dort mit dem Erwartungsdruck...
Ja, aber es ist doch immer so, wenn man Fan ist, kommt doch die Erwartungshaltung so riesig. Das ist so, wie wenn sie... Das ist wie beim Moski, wenn sie wieder Bridgerton verkacken. dann ist auch die Kacke am Dampfen, das ist klar.
Ja, noch schnell weil eben den Link machen zum Budget, weil das sind 80 Millionen gewesen, die der Film hat gekostet. Das ist nicht unbedingt. Das ist ganz okay. Das ist ganz okay.
Ja.
Und
wie viel?
80 Millionen, muss man sagen. Ist.
Er hat am ersten Weekend schon 100 Millionen reingespielt.
Genau, weltweit. Was ich noch faszinierend finde, ist im Fall, wenn man das aufschlüsselt, auf der Box Office, hat er in Amerika nur 38% der Einspielergebnisse gesamthaft erzielt. Was ich das ist recht wenig, oder?
Also, das stimmt.
Er hat 42 Millionen in Amerika gemacht und hat international 68 gemacht. Also das heisst, Amerika ist auch nicht wirklich extrem erfolgreich gewesen. Klar, er hat jetzt die 100 Millionen erreicht, aber in Amerika ist er, glaube ich, auch recht unter der Erwartung geblieben. So wie ich jetzt das aus der Box Office ein bisschen rausgelesen habe, ja. Genau.
Ja.
Mal. Ja, noch schnell eine kleine Kurzreferenz. Es wird ja dann noch eine Alien-Serie geben, Alien Earth, im 2025, produziert von FX, wird ja dann auf Hulu ausgestrahlt, ist ja das Prequel. Gibt irgendwie eine 8-Episoden-Serie. Sind wir ja mal gespannt, was das heisst. Es wird irgendwie Alien Earth heisst es eben, es spielt auf der Erde. Es wird so ein bisschen ein neuer Bestandteil aufbrosmet von der Alien-Saga. Ob das gelingen wird. Ich bleibe gespannt als Fan.
Ich hoffe noch auf eine gute Alien-Zukunft. Ich glaube, für mich ist die Franchise noch nicht tot. Und der Alvarez hat sehr gute Ansätze in diesem Film durchscheinen. Und wenn es so weitergeht und den Aufwärtstrend anhält, dann habe ich Hoffnung, dass das wieder etwas wird in Zukunft.
Ja. Yes, dann sage ich Tschüss zusammen. Gott, ich gehe Kinofilme schauen oder Streaming, wo wir da immer wieder empfehlen und ja, wünsche ich euch viel Spass dabei. Tschüss zusammen.
Hey, ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Geht wieder mal in Kino, wenn es sich lohnt und ich hoffe, ihr hört mal gleich wieder hier rein. Schaut mal einen schönen übergeben.
Ja, da kann ich nicht mehr viel dazu beipflichten, halte mich kurz. Tschüss zusammen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut Filme, bleibt dran und geht auch Alien schauen, weil Spass werdet ihr auf jeden Fall haben. Tschüss zusammen.